Was ist denn so das Wichtigste für dich, wenn du in den Gottesdienst kommst? Wenn du hierher kommst, mit was für einer Erwartung kommst du? Was treibt dich hierher? Haben wir philosophieren wir ständig drüber, oder? Ist ja auch schon langweilig, aber ich würde es gerne nochmal mit dir jetzt in deine Präsenz holen. Dich jetzt nochmal fragen, dass du dich fragst für ein paar Sekunden, was hat dich hierher getrieben? Das Versprechen, dass du irgendjemandem gegeben hast, ja, wir sehen uns ja Samstag. Das war, eigentlich wäre ich gerne zu Hause geblieben, aber ich habe ja gesagt, komm. Oder vielleicht, weil du eine Aufgabe hast. Ja, also, ne, wenn ich jetzt sage, meldet euch mal und sagt mal was Kluges, würde ich ja sagen, ja, ich möchte Gott begegnen. Oder ach, was auch immer. Ich würde dich gerne mal fragen, ob du hierher gekommen bist, weil du gesagt hast, ich möchte das, was mich letzte Woche umhergetragen hat, was mich umgetrieben hat, was der Mittelpunkt meines Lebens war, das würde ich gerne hier lassen. Ich würde gern mit was Neuem, mit was anderem nach Hause gehen. Würdest du gern das, was das Wichtigste war in der letzten Woche, hier lassen und mit was Neuem nach Hause gehen? Wenn du so über die Gottesdienste nachdenkst, die du besuchst, dann könnte ich mir doch schon vorstellen, dass du sagst, ja, Mensch, nee, die erfüllen mich dann so. Ich höre das gern, wenn jemand kommt, ne, gerade dann, wenn man einen Gottesdienst vorbereitet hat, man gibt sich Mühe, man möchte gern, ne, dass die Leute was mitnehmen und dass wir eine gute Stimmung hier haben, dann höre ich das sehr gern, wenn jemand sagt, oh, das hat mir so viel gegeben, es hat mich so angesprochen. Und dann, wenn man hier vorne steht und einen Lobpreis zum Beispiel leitet und man sieht, da hat jemand Tränen in den Augen. Das tut gut. Klar, alles schön. Aber wie lange hält es an? Wie lange hält es Stand gegen das, was du mitgebracht hast in diesen Gottesdienst und doch wieder mit nach Hause genommen hast? In dem Moment vielleicht, wenn du hier bist, dann merkst du, oh nein, das mit Gott, das ist ja viel größer. Eigentlich. Aber du behältst das eben in deiner Tasche. Und du nimmst es wieder mit und dann neigt sich die Waage wieder irgendwann, oder? So vielleicht, wenn es gut geht, Dienstagmittag. Mir geht es ja so, wenn ich mit der Fabienne morgens Andacht mache und wir da sitzen und über das dann reden, was wir gerade gelesen haben. Und dann merken wir manchmal, oh, gestern haben wir ja auch sowas Schlaues gelesen. Und wie viel haben wir davon, was wir gestern gelesen haben, an dem Tag gestern umgesetzt? In 9 von 10 Fällen sagen wir gar nichts. Es hat nicht mal bis Mittag gereicht. Mittag war schon alles weg. Irgendwie sind doch die Dinge, die wir so tragen, die wir so mit uns herumtragen, die uns so bestimmen, die nehmen uns so in Gefangenschaft, oder? Und wenn das so Sachen sind wie Krankheit, naja, dann merkst du es jeden Tag und dann belastet es dich. Ja. Und das sind ja auch Dinge, ich meine, es wäre daher geschwätzt zu sagen, da kriegt man ja mal so eben weg. Weil es ist da und es geht nicht weg. Es geht nicht weg. Es bleibt. Wie bei Paulus. Ein Leben lang. fahl im Fleisch, ein Leben lang. Es bleibt. Und dann soll dir mal einer sagen, erzählen, ja komm, Gott will dir das wegnehmen. Also daher gesagt. Oder deine Trauer. Worüber auch immer. Ist was verloren gegangen in deinem Leben. Ist was weg, ist nicht mehr da. Es war mal da und jetzt ist es weg. Und dann trauerst du und es nimmt Platz ein. Abgesehen davon, dass es sich manchmal ja lohnt zu trauern, oder? Eine der, für mich erzähle ich oft die Geschichte, als ich so die ersten Art von Taufunterricht bekommen hatte, da hat mein Pastor gesagt, es war eigentlich der Taufunterricht von der Fabienne, und dann bin ich so mitgegangen und dann sagte dieser Pastor so, mal einer der dümmsten Sprüche, einer der dümmsten Lieder, ja, die es so gibt, ist ein Lied aus den 60er Jahren, das heißt Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling. Das ist ein dummer Spruch. Gehört dazu und es ist gut, dass wir trauern. Es ist wichtig, dass wir trauern. Menschen, die nicht trauern, oh je, wo kämen wir hin, oder? Wo aufhören würden zu trauern. Zum Glück steht das Bild vom Olaf noch da. Gut, dass wir trauern. Aber dann gibt es natürlich auch die anderen Sachen, wo wir merken, naja, eigentlich sollten wir sie loswerden und das gibt wahrscheinlich auch einen Weg, es loszuwerden. Ne, so dieser Neid, der uns manchmal zerfrisst. Dann sehen wir irgendwas oder irgendjemanden und dann sehen wir, ah, dem geht's gut. Ja, erzähle ich auch oft. Ich jogge gern und ich jogge aus lauter Eitelkeit, nicht weil ich es gern mache, muss ich auch zugeben. Ich jogge, weil ich weiß, ich muss joggen, sonst sehe ich oder würde ich jetzt mit über 50, Mitte 50 aussehen, wie mein Vater aussah mit Mitte 50. Das ist der einzige Grund. Lauter, nur Eitelkeit. Ja, manche erzählen, man macht Spaß, und mir macht es keinen Spaß. Aber wenn ich dann mal nicht kann, weil irgendwas verletzt ist und irgendwie habe ich immer was, ja, und dann sehe ich da einen joggen, dann bin ich neidisch. Dann ich, wieso kann die oder der joggen? Wieso geht es dem gut und mir nicht? Wir vergleichen uns dann. Dann ist dieser Vergleich in unserem Leben. Und dann sehen wir irgendwas bei einem. Und dann ist vielleicht einer, der geht uns so richtig auf die Nerven. Und dann geht es ihm auch noch gut. Ja? Dann geht es dem auch noch gut. Dann frisst das so. Ne? So sich in unser Herz rein. Und wir wissen, wir sollten das mit dem Neid abgeben, bevor es Hass wird. Ne? So diese Hoffnung, dass es dem anderen nicht nur nicht gut geht, sondern dass es ihm hoffentlich auch mal irgendwann auch mal schlecht geht. Du wirst auch noch merken, dass es einem schlecht gehen kann. Oder? Hört man schon mal so einen Satz, oder? Und dann noch all die ganzen banalen Dinge, ne, die wir so haben und mit uns rumtragen. Wo wir doch wirklich spüren, aber die nehmen uns auch so schön gefangen. Die haben uns so im Griff. Ich habe heute Morgen gelesen von Bernard Arnault. Kennt ihr den? Wer kennt den? Habt ihr schon mal gehört? Das ist so ein unscheinbarer, schön hält sich im Rücken. Der reichste Mensch der Welt. Luxuskonzern. Irgendwie interessant, oder? Dass der reichste Mann sein Geld damit verdient, dass er uns Luxus verkauft. Und der größte Trick, den er angewendet, habe ich gelesen, ist, dass er Billigtaschen herstellt. Billigtaschen von Louis Vuitton. Da kriegst du jetzt billige Taschen, so für 1500 Euro etwa. Ja, das sind die billigen bei denen. Damit ist so für jemanden wie uns, ne, da kannst du hinsparen, das schafft man so. Ne? Das könnte man schaffen. Dann spart man dahin und dann musst du ja sowieso warten, bis du so eine Tasche kriegst. Ja, und dann kannst du die kaufen und Bernard Arnault ist dann wieder mal gerade reicher geworden. Pro Sekunde um die 700 Euro reicher. Der hat 230 Milliarden. Wenn du das verdienen möchtest in deinem Leben, ja, dann bräuchtest du 45 Arbeitsjahre, ja, und würdest ununterbrochen durcharbeiten. Ununterbrochen, also eine 50-Stunden-Woche ohne Urlaub. Ne, nicht 30 Stunden, was jetzt ist, 50-Stunden-Woche ununterbrochen ohne Urlaub. Ja, 45 Arbeitsjahre, dann müsste dir dein Chef einen Stundenlohn von 2 Millionen zahlen. Dann hättest du irgendwann mal so viel, wie er jetzt hat. Das Problem ist nur, in den 45 Jahren verdient er pro Sekunde 700 Euro dazu. Ja, also 2,5 Millionen pro Stunde. Der könnte sich jede Sekunde eine von seinen Moët Chandon, das ist so eine Luxus-Champagner-Marke, ja, so eine, nicht eine Magnum-Flasche, sondern eine Methusalem-Flasche, das sind 6 Liter, die da drin sind, müsste er pro Sekunde kaufen und austrinken. Das schafft man nicht. Der kann sein Geld nicht mehr ausgeben. Aber ist das nicht ein Wahnsinn, irgendwie könnte es nicht so eine Idee sein von irgendjemanden, von irgendetwas, das will, dass wir uns um die falschen Sachen kümmern. Und jetzt schrick innerlich nicht zusammen, ja, ich starte wieder mit der Henrik, ne, Lebensmitte und Lebensmittelgeschichte. Das ist nur ein Start. Ich will mit dir zu einer Idee kommen, wie wir davon vielleicht wegkommen. Ja, weil es immer nur ansprechen und sagen, ist nicht gut, ja, hilft uns ja nicht, oder? Die Bibel spricht ja von Reichtum. Ja, da schreibt Paulus, also der Paulus, von dem ich gerade erzählt habe, der auch diesen Pfahl im Fleisch hatte, der sein Leben lang unter Schmerzen gelitten hat, sitzt mal wieder im Knast. Ja, schreibt das auch in den Brief, den er dann jetzt an die Epheser schreibt. Der sitzt nicht im Knast, weil er irgendeinen Scheiß gebaut hat, sondern weil er, so schreibt er es, weil ich euch die Wahrheit verkündige, bin ich im Moment gefangen. Aber, Leute, mein Leid soll euch zum Segen werden, sagt er. Hast du sowas schon mal gesagt? Hast du so einen Satz schon mal benutzt? So ging es mir letzte Woche, als mein Neffe von seiner Abi-Klausur kam, Informatik. Und dann sagte er, mir war leicht. War so ein Satz, habe ich nicht gedacht, dass in meiner Familie jemals einer so einen Satz sagt. Ja, die Informatik-Klausur war leicht. Das war für uns bisher unvorstellbar. So ist doch auch so ein Satz, mein Leid soll dir zum Segen sein. Was ist deinem Herzen los? Was ist bei einem Menschen los, der einen solchen Brief an andere Leute schickt? Könnte die Idee da liegen? Könnte bei dem irgendeine Wahrheit sein, die alles verändern könnte? Eine Wahrheit, die nicht eine Wahrheit dieser Welt ist. Eine Wahrheit, die es möglich macht, alles zu verändern. Es möglich macht, dass du hier reinkommst und in der Lage bist, das hier zu lassen, was du besser nicht wieder mit nach Hause nimmst. Könnte sein, oder? Und der schreibt, Gott gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist. Er spricht hier von Reichtum. Ja. sitzt im Gefängnis und schreibt nicht an eine Gemeinde, die von Wohlstand nur so protzt. Er spricht aber bewusst von Reichtum und die Übersetzungen übernehmen das genau so. Also das ist nicht einfach nur, was sich Martin Luther vielleicht ausgedacht hat, wie man das so grob übersetzen könnte. So eine Art von Reichtum. Er spricht von dem Reichtum. Und da eben doch wieder die Erinnerung und doch so dieses Wichtige, sich klarzumachen, dass wir die Sachen oft verwechseln in unserem Leben. Dass wir immer wieder in dieses Fahrwasser geraten, wo wir anfangen, Dinge zu verwechseln. Nämlich Lebensmittel mit Lebensmittel verwechseln. Weißt du, ich garantiere dir, ohne Bernard Arnault zu kennen, ich garantiere dir, auch der wacht oft auf nachts und weiß nicht, wohin mit seinen Sorgen. Würde ich alles drauf verwetten. Ich habe zwar keine Methusalem-Flasche, Moje Chardin, aber mindestens die würde ich verwetten. Vielleicht habe ich dich auch schon längst verloren in der Predigt, weil du sagst, naja, du hast, ne, ich fahre kein Porsche. Natürlich, ne, wir predigen uns. Wir sprechen doch miteinander, hoffe ich, dass wir hier uns fragen, was bedeutet es, wenn wir plakativ dahinschreiben, vor jedem Gottesdienst, nach jedem Gottesdienst, Gott im Mittelpunkt. Natürlich frage ich mich, steht Gott wirklich in meinem Leben im Mittelpunkt? Ist er das? Und wenn wir eine Gemeinde sein wollen, wo wir sagen, Gott steht im Mittelpunkt, dann müssen wir uns doch fragen, ist das bei mir so, oder? Weil die Gemeinde ist doch am Ende leider oder zum Glück nur die Summe derer, die hierher kommen. Du bist die Gemeinde. Und ob bei Goliath Gott im Mittelpunkt steht, hängt ja von dir ab. Von dir. Ich meine das wirklich so. Als ich die Beerdigung meines Vaters gemacht habe, ist mir das erste Mal in meinem Leben bewusst geworden, vor ein paar Jahren, also es hat lang gedauert, dass ich vergesse, in meinem Leben die Dinge vom Ende her zu denken. Mir ist in dem Zusammenhang bewusst geworden, dass ich lebe, als wäre mein Leben ewig. Ich lebe heute so, als würde es ewig weitergehen. Und ich habe mich gefragt, würde sich was ändern, wenn ich nicht vom Beginn an denken würde, nicht so einfach hineinlebe. Ich hoffe, du kannst ein bisschen den Gedanken nachvollziehen. Mir ist schwer gefallen, das so für mich erstmal zu realisieren, sondern versuche vom Ende her zu denken. Würde ich Dinge anders machen? Seitdem treibt mich dieser Gedanke um und manchmal tut das was mit mir. Es tut auf jeden Fall eins: Ich lese keinen Bibeltext mehr, ohne mir auch das Ende des Textes genau anzuschauen. Weil ich glaube, dass Gott immer auch vom Ende her denkt. Und möchte, dass ich auch vom Ende her denke. Und ich glaube, dass Paulus in diesem Brief an die Epheser ganz, ganz, ganz genau erklärt, wie wir das machen müssen, dass wir unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Ängste, dass wir unseren Hass, unsere Wut, unser Neid, all die Gier, die uns umtreibt, all die Scham, die wir mit uns tragen, dass wir dir hier lassen können und wie wir das machen sollen. Er erklärt das ganz einfach. Paulus sagt es so: Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Geht gleich weiter. Versucht mir bis dahin zu folgen, was er hier sagt. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, also er spricht über Gott, über Jesus Christus, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Was kann das sein? Was kann über alle Maßen mehr sein, als das, was du erbittest oder erdenken kannst? Was kann das noch sein? Ich meine, eben habe ich so ein bisschen die Reaktion gespürt, wo ich gesagt habe, ne, 2 Millionen Stundenlohn, das war mehr, als man sich erdenken kann. Ne? Wenn ich euch gefragt habe, wie viel wäre das denn dann pro Stunde, dann hätte vielleicht irgendeiner gesagt, naja, 500.000 Stundenlohn oder sowas. Aber 2 Millionen war mehr, als man sich erdenken kann. Aber da steht nicht 2 Millionen und dann rechnen wir aus und dann denken, okay, kann man sich noch viel. Über alle Maßen mehr. Kannst du dir vorstellen, dass Gott irgendwas jetzt in deinem Herzen tut, jetzt, heute hier, was über alle Maßen mehr ist, als du erdenken kannst? Vielleicht schreckst du jetzt zurück und sagst, oh, Moment mal, das ist mir ein bisschen viel. Wir sind jetzt erst eine halbe Stunde dran hier. So weit möchte ich nicht gehen. Aber weißt du, wer so weit gehen möchte? Gott möchte mit dir so weit gehen. Der will das. Gott will mit dir so weit gehen. Er sagt, ich möchte dir mehr geben, über alle Maßen mehr, als du dir erdenken kannst. Du sollst an meinem Reichtum teilhaben. Es gibt bei mir so viel, dass es für alle reicht. Und zwar für alle mehr, als über alle Maßen. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Ich könnte mir vorstellen, es gilt für andere. Ich weiß nicht, ob das für mich gilt. Oder wenn ich in so einer Situation sitze und irgendwie einer will mir so ein Kram erzählen, ja, dann denke ich immer, ja, bestimmt ein paar nehmen das jetzt hier so mit und für die klappt das dann auch, aber bei mir klappt das dann wieder nicht. Bei mir ist das irgendwie nicht so. Weißt du, hier ist keiner ausgeschlossen, komischerweise. Paulus schreibt das einfach so. Der schreibt das pauschal in die Epheser hinein. Ein Brief. Der steht ja noch nicht mal da. Versteht ihr? Es ist ein alberner Brief. Ja? Das ist ein Brief. Aber vielleicht liegt da der Unterschied. Das habe ich auch schon mal erzählt. Wir sollten uns mal in die Situation hineinversetzen, mit welcher Einstellung die Menschen da rangegangen sind. Ich bin mir sicher, bei den Ephesern war es so, ne, da war dieser Paulus, der bei ihnen war, der ihre Gemeinde gegründet hat. Und die wissen, der ist da irgendwo unterwegs. Und ich meine, es gab kein Handy. Ja? Und es gab kein WhatsApp und man konnte keinen Standort teilen. Keiner wusste, wo ist der im Moment. Ja? Und dann warten die sehnsüchtig und treffen sich dann. Zu ihren Gottesdiensten und dann reden sie und dann sagt er, ist da was gekommen? Hast du was gehört von Paulus? Und dann reden die über lange Zeit darüber und dann kommt nichts und kommen sie und sie warten und die Sehnsucht wird immer größer. Ja, so wie beim Axel, die Sehnsucht immer größer wurde, dass die Lea endlich mal irgendwann da wieder zu sehen ist. Und weißt du, da habe ich gesagt, mein Vater, ich habe ein Bild vor den Augen, ich mag die Lea, die mag mich, glaube ich, auch. Wir haben, da ist so ein Verhältnis, da habe ich mir das Bild so vorgestellt, ich musste heulen, weil ich ein Bild vor Augen hatte, verstehst du? Und da ist so eine Einstellung bei den Menschen, bei den Ephesern garantiert gewesen und dann ist dieser Brief endlich da. Dann ist da was und dann sammeln die sich und dann sage ich, fang an zu lesen. Nein, warte noch, wir müssen noch den holen und wir müssen noch den holen. Es muss jeder dabei sein, ja, wir können doch schon mal anfangen. Nein! Bist du wahnsinnig? Sie wollte doch unbedingt dabei sein. Sie hat immer gesagt, sag mir Bescheid, sobald der Brief von Paulus kommt. Bist du so hier heute rein? Mit dieser Sehnsucht von Gott zu hören, dass Gott dir sagt, Mensch, ja, so mach es. Mach es so. Herr, öffne du mir die Augen, öffne mir das Herz. Das ist so wichtig. Aber jetzt kommt die Gebrauchsanweisung, Leute. Jetzt kommt dieser Trick. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Da steht, also ich lese es nochmal, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Also nicht wirken könnte, sondern wirkt. Ja? Ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde. Und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Stell dir vor, wir versammeln uns hier samstags morgens, 11 Uhr, besser ein paar Minuten früher, damit du nichts verpasst, versammeln wir uns hier. Und dann haben wir nur ein Ziel, Gott anzubeten. Nur ein Bedürfnis. Nur ein einziges Bedürfnis. Gott zu sagen, dass ihm die scheiß Ehre gebührt. Dass er der Einzige ist, was anbetungswürdig ist. Dass nur er es verdient hat. Und dass wir keinen anderen Fokus haben. Keinen. Dass nichts in unserer Tasche steckt, was nur ansatzweise noch Grund hätte, bedacht zu sein. Außer hier zu stehen und Gott zu sagen, dass er alles ist, was mich bewegt. Verstehst du? Das ist der Reichtum, den wir haben. Und wir haben diesen Gott. Und dieser Gott hat jeden Kampf für uns gekämpft. Und jeder Kampf ist gewonnen. Wir sehen es nur nicht, weil wir auf die Scheißkämpfe gucken. Wir sehen es nicht, weil wir nur auf die Sorgen gucken. Weil wir nur auf unsere Krankheit gucken. Weil uns das bewegt. Und weil der Teufel diese Macht in diese Welt gebracht hat. Weil er uns mit tausend Kleinigkeiten dahin getriggert hat, dass es wertvoll wäre, auf den Müll dieser Welt zu achten. Und Paulus nennt diesen Müll Scheiße. Das Wort steht in der Bibel. Ja, also für alle, die zusammenzucken, da steht Scheiße. Ich erachte es als Scheiße, was vorher war. Versteht? Und das kriegen wir nicht in unser Kopf. Wir sind getriggert. Wir denken, das ist wichtig und das ist wichtig und das ist wichtig. Und dann gehen wir damit durch die Welt. Und das ist so viel, das wiegt so schwer. Und dann wundern wir uns, dass es uns nicht loslässt. Wir legen da was hin und dann wird es noch mal, ja, ist ja nur eine Kleinigkeit. Und dann noch und dann wird der Haufen immer größer und dann. Wo ist dann Gott? Wo ist dann seine Herrlichkeit in deinem Leben? Stell dir vor, du kämst in einen Gottesdienst und es ist Anbetung. Und er käme gar nicht in den Sinn zu denken, oh, es ist lang, da das mit dem Lieder singen. Oh, das könnte ich mir auch setzen. Also mal, ne, jeder, der krank ist und so, ne, alt und mal, aber so dieses, natürlich möchte ich stehen und natürlich möchte ich Gott anbeten. Ich kann es gar nicht erwarten. Und weißt du, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir das täten, wenn du nicht, weißt du, wenn wir, wenn ich nicht im Anbetungsteil Konsument eines vorgefertigten Programmes wäre, sondern Teilnehmer und Mitgestalter, des Programms. Ich stehe dort, weil ich Gott anbete. Weißt du, das hätte Impact auf die Person, die neben dir steht. Das könntest du gar nicht verhindern. Und wenn wir davon reden, dass Gott bei uns im Mittelpunkt steht, dann gehört ihm die Ehre und ihm die Anbetung. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann verliert all der andere Schrott, verliert seine Bedeutung. Alles verliert seine Bedeutung. Und wenn du das jeden Samstag tust, weißt du, und nicht nur dann irgendwann, nicht mehr nur samstags, weil unser Gehirn ist von Gott so gemacht, dass unser Gehirn sich auf das ausrichtet, auf das wir es programmieren. Und wenn du dein Gehirn auf all den Müll programmierst, ja, dann wird dein Gehirn dem folgen. Aber wenn wir unser Herz, unser Denken, unser Hirn, alles auf Gott programmieren, dann wird unser ganzes Inneres Gott folgen. Und dann hat Gott Macht über mein Leben. Und nicht die Methusalem-Flasche und nicht die Handflasche von Louis Vuitton. Und dann auch nicht mehr das, was mich belastet und was mich krank macht und all das. Hat keine Macht mehr. Dann hat Gott die Macht. Und er ist der König. Und ich bitte dich aufzustehen, dass wir ihn anbeten und ihm sagen, dass er unser König ist. Großer Gott, allmächtiger Gott, warum solltest du uns noch vergeben? Mit nichts können wir es verdienen und du tust es doch. Du sagst uns, dass wir unsere Taschen leer machen dürfen, jetzt hier vor dir, dass wir alles auspacken dürfen. Herr, öffne uns die Augen. Zeig uns, dass es das wert ist und dass du in der Lage bist, die Kontrolle in unserem Leben zu übernehmen. Herr, ich bitte dich für jedes Herz jetzt, dass es bereit ist, dir die Kontrolle im Leben zu übergeben und all das zu verbannen, was da gar nicht hingehört. Herr, verbanne das Böse aus unserem Leben, aus unserem Herzen, aus unserem Inneren. Sei du die Kraft, die in uns wirkt. Herr, wir wollen dich anbeten. Wir wollen dir sagen, dass du der König bist, dass du über allem stehst. Amen.